Also Freunde, heute wird eine gefährliche Episode für euch. Kai und ich sind hier wieder vereint im Studio. Schön, dass du wieder da bist. Ihr seht auch schon visuelle Effekte für diejenigen, die es sehen. Für diejenigen, die nur zuhören. Ja, wir haben ein paar neue Sachen entdeckt. Insofern passt auf eure Ohren auf. Und ich würde sagen, mit dieser Drumroll.
Wir haben eine neue Ära.
Um die Dinge, die Kai und ich so in den letzten Wochen und Monaten für uns entdeckt haben, beobachtet haben, wird Thema Mindset, Thema Strategie, Thema einfach Leben generell, Entscheidungen treffen, Selbstständigkeit, alles betreffen, oder?
Ja, das trifft ziemlich gut.
Wir haben jeder so 3 Punkte mitgebracht. Mal gucken, ob und wie wir durch die durchkommen. Aber ich würde mal sagen, Kai, ich habe jetzt die letzten Wochen hier mit vielen Gästen Podcasts aufgenommen. Du hast dich zurückgelehnt, musstest da nicht teilnehmen. Was hat sich so in deinem Leben getan?
Also erstmal weiß ich gar nicht mehr, wie ein Podcast geht. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Aber ich würde mal direkt mit so einem Learning reinstarten. Es gab ja mal, wir hatten ja mal eine Episode, da habe ich mal über Autos gesprochen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war noch im alten Büro. Kann das sein? Am Hafen.
Das kann sehr gut sein.
Also auch schon ein gutes Jahr her. Und ich hab mir ein Auto geholt, so letztes Jahr im März. Und irgendwie jeder kennt ja diesen Spruch so, man soll keine Autos neu kaufen wegen Wertverfall, dies, das. Ich würde sagen, hat jeder mal gehört.
Ich weiß nicht, ob das jeder mal gehört hat, aber wenn du, so vielleicht um Leute abzuholen, sobald du vom Parkplatz runterfährst mit einem Neuwagen, verliert er 30% von seinem Wert. Grob. Oder? Kann man das so sagen?
Bei ja, den meisten Marken. Ziemlich passend, genau. Das war mir natürlich vorher bewusst. Ich habe es ignoriert. Ich habe das Auto neu gekauft. Und ich würde eigentlich gern häufiger das Auto wechseln. Also so am liebsten wäre so alle 6 oder alle 12 Monate ein neues Auto.
Warum?
Boah, es gibt so viele schöne Autos. Es gibt so am liebsten, wahrscheinlich am geilsten wäre so ein eigenes Autohaus und dann so jeden Tag ein anderes Auto fahren. Das wäre so die Top-Lösung. Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall den Gedanken, das Auto jetzt verkaufen zu wollen. Nach 1,5 Jahren. Und ich habe jetzt verschiedene Ankaufspreise bekommen. Und die Angebote, die ich habe, nennen wir es mal so, sind komplett ehrenlos. Und das ist wirklich faktisch eine Geldverbrennungsmaschine. Insofern wäre mein Rat folgender. Ein Auto neu kaufen, Wertverfall, da ist was dran. Würde ich jetzt eher nicht machen. Außer es gibt 2 Optionen, da kann man das gerne machen. Erstens, es ist ziemlich cool, wenn man es neu so konfigurieren kann und da so eine Haube abgezogen wird von einem Auto. Das ist schon locker 10.000 wert, würde ich sagen. So sind schon mal Drittel vom Wertverfall schon mal weg. Oder man holt sich einfach ein Auto, was ein bisschen wertstabiler ist. So, ich bin ja BMW-Fanboy. Ich fahre sehr, sehr gerne BMW. Aber was die Dinger nicht können, ist Wertstabilität. Also die sinken im Preis, das ist wirklich geistesgestört. Insofern ein Learning, was ich immer teilen würde, lies dir eine Karre, miet dir eine Karre, kauf dir einen Porsche, aber kauf dir keinen normalen Neuwagen. Das ist wirklich, da muss man die ein oder andere Copy verkaufen, um die Kohle wieder reinzubekommen.
Unter welchen Umständen wird es sich lohnen, einen neuen BMW zu holen?
Man hat so richtig Fuck You Money. Also Fuck You Money bedeutet, man hat so viel Geld, dass es nicht stört, wenn man, keine Ahnung, 30.000 Wertverfall hat sofort. Und gibt's wertstabile BMWs? Eigentlich nicht. Also es macht eigentlich wirklich keinen Sinn, einen neu zu kaufen. Leasen kann man schon machen. So, das geht schon.
Du bist ja schon länger in dem Autothema drin. Ich habe tatsächlich erst mit Ende 20 mein erstes Auto geholt, weil ich es davor einfach nicht gebraucht habe. Aber dann bin ich halt aufs Land damals gezogen. Und da habe ich ja dann ich hatte, glaube ich, nicht verstanden, dass man Autos finanzieren kann, dass die meisten Leute ihre Autos finanzieren. Also, dass die meisten Leute nicht in die Autodealership reingehen und 60.000 Euro auf den Tisch legen oder 50 oder 40, wie viel auch immer es kostet, sondern man hat eine Anzahlung, man hat monatliche Raten und dann geht's weiter. Und da war halt mein wirklich verlässlichstes Gestüt, ein weißer, 3 Jahre gebrauchter, 50.000 Kilometer gefahrener VW Golf 7. Damit macht man nichts falsch.
Was Exotisches, was Besonderes.
Etwas, das heraussticht.
Also wirklich ein weißer Golf. Ich glaube, es gibt nichts, was normaler ist. Ja. Das ist der Inbegriff von einem normalen Auto.
Aber das hat sich für mich so crazy professionell angefühlt. Als wir da dann in der Probefahrt waren und gefahren sind, wir beide so, boah, fährt ja richtig gut.
Mhm. Ja, fährt.
Fährt normal. War ein tolles Ding.
Geil. Ja, jetzt wo wir schon mal, ich wette mal, wenn ich mal so schätzen müsste von unseren Zuhörern, locker die Hälfte hat keinen Bock auf Autos. Würde ich mal einfach so aus dem
Handgelenk. Ja, die haben schon abgeschalten.
Ja, ja, die sind alle weg. Also jetzt haben wir noch 3 Zuhörer und jetzt können wir mit dem richtig geilen Kram anfangen, würde ich sagen.
Ja, du hast einen rausgehauen, was ist mir aufgefallen? Ich komme jetzt gerade vor ein paar Tagen auf den Balearischen Inseln zurück, also Ibiza an der Stelle, neben Mallorca. Nicht Partyurlaub oder so, sondern einfach mal Montag bis Donnerstag mit einem Kumpel dann geflogen, beide halt unternehmerisch zu tun, gearbeitet, mal so einen Tagestrip an eine Klippe gemacht oder an den Strand. Also das Ding war, es war dort, also wir sind da jetzt Anfang Oktober hingeflogen, so windig und so wolkig. War jetzt nicht so viel Unterschied zu Deutschland, es war schon angenehmer, aber es hatte nichts mit irgendwie Badewetter zu tun oder so. Und da war eine WG mal, wir sind einmal wandern gegangen. An so einem Ort, also ich hatte irgendwie auf Google Maps nach einer Stelle gesucht, nach so einem Strandcafé, und dann muss man aber parken und dann lange hingehen. Stellt sich raus, man musste eigentlich 1,5 Stunden hinwandern. Sind auf jeden Fall die Hälfte vom Weg gegangen und stand da halt so an der Klippe, und da hat man einfach gesehen, es ging runter und unten war Meer, also da war unten niemand, es ist einfach eine steile Klippe. Und als Typen, was macht man so an der Klippe? Da waren Steine. Wir haben so Steine ins Wasser geschmissen und waren nicht so sicher, okay, sollen wir jetzt hier weitergehen oder nicht weitergehen, weil wir hatten auch keinen Internetempfang dort. Es war einfach so ein bisschen abenteuerlich. Und dann sind da Leute vorbeigegangen und es war einfach ein bisschen, es muss auf jeden Fall verdächtig ausgesehen haben, weil dann haben wir halt so gewartet, bis die Leute vorbeigegangen sind, aber dann waren wir da halt mit so fetten Steinen in der Hand und einfach so, hey, na, was geht? Und das Ding ist, ich sehe ja sehr, ich habe ja so ein Babyface, Kollege, mit dem ich dort war, hat halt einen Vollbart, der sieht halt einfach gefährlicher aus als ich. Und wenn der dann da irgendwo an einem verlassenen Ort steht mit einem großen Stein, dann wird er sehr schnell mit einem verdächtigen Blick vorbeigegangen. Aber ja, Erkenntnis war so für mich dort, es braucht ein paar Tage, um überhaupt anzukommen. Meine Intention war so ein bisschen so frische Perspektive drauf zu bekommen, vielleicht auch ein bisschen mehr Sonne tanken, einfach ein anderes Umfeld haben, um mal so auf neue Ansätze für Copy, für unser Business und so weiter zu kommen. Und ich habe gemerkt, so nach die ersten 1-2 Tage in so einem neuen Umfeld versucht man eigentlich, habe ich mir gemerkt, an alten Gewohnheiten und Verhaltensmustern festzuhalten, also denselben Zeitplan einzuhalten, dieselbe Produktivität zu erwarten. Und nach 3 Tagen war ich erst wirklich dort angekommen. Und ich würde sagen, so, wenn man Workation macht und sagt, ich arbeite mal von woanders, was man als Copywriter ja definitiv kann, ist das geil. Aber dann würde ich tatsächlich mittlerweile empfehlen, längere Trips zu machen. Wenn man so einen Wochenendtrip mal macht, um wirklich was anzuschauen, okay, 3-4 Tage sind ja wunderbar. Aber wenn wirklich dort sich etablieren und von dort aus arbeiten möchte, braucht es schon 2-3 Tage zum Ankommen.
Und also insgesamt die Länge, was würdest du da empfehlen?
Mindestens 1 Woche. Vielleicht sogar 14 Tage. Mhm. So, weil dann bist du nach 1-3 Tagen da etabliert, weißt, wo du so essen findest. Das ist ja auch immer ein Ding. So, in welchem Supermarkt, wonach suche ich da? Da kickt ja komplette Amnesie rein. So ein bisschen. Ich habe so eine Angewohnheit bei mir, in der Früh kurz aufzuräumen, wenn ich aufstehe. So, und meine Partnerin hatte in den Tagen, wo ich weg war, irgendwie den Staubsauger woanders hingestellt. Und dann war meine Morgenroutine heute komplett durcheinander. Ich war bin so orientierungslos ein bisschen in der Wohnung umhergeirrt. Bis ich
ganzer Tag im Arsch.
3 Stunden später. Immer noch auf der Suche nach einem Staubsauger. Naja, wenn ich zusammenfassen müsste, ist, wenn du neuen Raum für Ideen schaffen möchtest, schaff mal wirklich ein bisschen Freiraum und stopf den nicht gleich voll mit alten Angewohnheiten und To-Dos und Handyscrollen und was auch immer. Und dann hast du mal ein bisschen Platz für Inspiration.
Was wäre so das beste Szenario, was du empfehlen würdest, so auf ein Jahr gesehen? Wie viele Trips und wie viele Wochenendtrips und wie viele 2-Wochen-Plus-Trips?
Also ich habe die letzten Jahre deutlich weniger Trips gemacht. Es hat sich jetzt gesteigert, auf jeden Fall über dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, jeden Monat einen Wochenendtrip gemacht, mindestens. Krass. Muss jetzt nicht unbedingt Ausland sein, kann ja auch so ein Spa in der Nähe einfach sein für ein paar Tage. Das einmal im Monat taugt mir ganz gut. So Freitag bis Sonntag oder vielleicht Donnerstag bis Sonntag. Das lässt sich auch recht gut unterbringen. Meine Toleranz für längere Trips im Jahr von so einer Woche oder so, dieses Jahr noch gar keinen gemacht, glaube ich. schätze, einer reicht mir zumindest. das würde ich sagen. So als Aufteilung.
Okay, easy.
Die Masterclass, mach es genauso. Es wird für dich 100% genauso funktionieren wie für mich.
Jeden zweiten Monat ins Spa, jeden dritten Monat an die Nordsee, jeden vierten Monat.
Nordsee kannst du skippen.
Ja, okay, geil. Also einfach so ein bisschen so eine Regelmäßigkeit reinbringen und nicht so einmal im Jahr, 4 Wochen und sonst gar nichts.
Genau, für so Städtetrip finde ich es cool. Mhm. Und wenn man mal wirklich von woanders arbeiten möchte, dann würde ich schon über 1 Woche machen.
Mhm. Geil. Urlaubsaktien gehen direkt hoch. Der Link für booking.com, deine Empfehlung, ist in der Beschreibung.
Genau,
meine Code Max für die Leading Hotels. Ihr 5% extra. Ja, geil. Okay, also Learning ist, mal ein bisschen mehr rauskommen. Und wenn du richtig ankommen willst, auf jeden Fall ein bisschen länger als ein paar Tage.
Genau. Zum
Sinn. Okay, geil. Ja, bei mir war noch ein Learning, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Die richtige Person in der richtigen Position. Das heißt, wir haben ja auch viele neue Leute jetzt bei uns im Team mit dabei und haben ja auch schon mit vielen Leuten zusammengearbeitet, bilden ja auch viele aus und auch Copywriter vermitteln wir mit anderen. Und so ein bisschen der gemeinsame Nenner, damit alle happy werden, ist eigentlich so, ist die richtige Person in der richtigen Position. Mhm. Und das beinhaltet ja so ein bisschen zwei Seiten. Einmal so ein bisschen, was ist die Position an sich? Und nicht jeder muss jeden Job machen können, sondern dass man so ein bisschen schaut, hey, wer hat welche Charaktereigenschaften, wo kann man das hinsetzen und so weiter. Dass man da so ein bisschen wirklich wie so ein Kind Memory spielen macht. Man dreht so die Kärtchen um und sieht so, hier ist eine gute Position, guter Job, gutes Projekt und dann die passende Person dazu, dass wie bei Memory so Treffer sind. Und auch auf der anderen Seite, dass man auch die richtige Person werden kann, die in so einen Job reinwächst. Das heißt, das sind dann so ein bisschen so zwei Dinge, die man dran drehen darf. Und genau das ist ja auch Copywriting. Also die meisten Copywriter machen es ja, weil sie in eine andere Position kommen wollen und deswegen so ein bisschen ihre Fertigkeiten erhöhen, um dann auch reinzuwachsen und dann auch frei, unabhängig, finanziell erfolgreicher und so weiter werden zu können. Das heißt, diesen Gedanken zu schauen, ist das die richtige Person für die richtige Position? Oder bin ich die richtige Person für die richtige Position? Mhm. Finde ich, ist sehr, sehr mächtig.
Ja, es hat ja so verschiedene Komponenten. Ich glaube, wenn jemand unzufrieden so im Job ist oder im Leben, dann kann man ja schnell da reinrutschen zu sagen, boah, keine Ahnung, ich bin nicht gut hier oder ich fühle mich generell schlecht oder so, aber vielleicht bist du einfach in der falschen Position. Oder vielleicht bist du in der richtigen Position grundsätzlich, aber deine Fähigkeiten und Eigenschaften reichen noch nicht aus, um die Position gut zu erfüllen.
Ja.
Und ich glaube, das sind zwei Filter, durch die man gucken kann und die, wo wir auch eben viel drüber gesprochen haben. Mit Copywriting machen wir genau das und mit noch anderen Bereichen, die wir da ausbauen werden, helfen wir den Leuten, eine Stelle zu finden, wo sie sich am richtigen Fleck im Universum finden.
Und das ist auch... Genau das, was du gerade meintest mit den beiden Seiten. Es ist sehr wichtig, sich beide Seiten anzuschauen. So, ich war am Wochenende ja bei meiner Familie und da war eine Person, die wurde gekündigt vom Arbeitgeber, wo dann halt nur kam, ja, Arbeitgeber, was weiß ich, hat das nicht hinbekommen, hatte die und die Forderung, bla bla bla, Arbeitgeber schlecht, war das Ergebnis. Und da war nicht einmal dieser Gedankengang, was hätte ich denn anders tun können? Mhm. So, und solange man halt in dieser Schleife ist, nur eins von diesen Bausteinen zu sehen, läuft es halt immer scheiße. Man muss sich beide anschauen. Nur dann funktioniert es wirklich gut.
Wie sieht es dann an so einer Stelle aus? Also du meinst, da wäre es hilfreich gewesen, hätte sich die Person gefragt, was habe ich dazu beigetragen, dass es so gelaufen ist?
Ja, voll. Also jetzt, was war der Grund der Kündigung? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das sind ja sowieso immer nicht die offiziellen Gründe wegen Arbeitsschutzgesetz und so weiter. Aber sagen wir mal, der inoffizielle Grund war, im Unternehmen läuft es nicht mehr so gut, die müssen Kosten cutten. Das ist immer ein guter Grund, warum man gekündigt werden kann, obwohl es menschlich nicht gepasst hat, aber deswegen zu kündigen ist natürlich schwer. Und dann wäre hier die Frage, okay, was kann ich denn als Mitarbeiter tun, damit das Unternehmen wieder mehr Kohle hat? Und auch wenn ich nicht im Vertrieb bin und ich nicht aktiv mehr Geld bringen kann, kann ich mir anschauen, wer macht denn hier die Kundengewinnung? Ach, das macht die Geschäftsführung, okay. wie kann ich denen dann mehr Zeit abnehmen, sodass die mehr Kohle reinbringen können?
Ja.
Weil dann übernimmt man selber auch einfach viel mehr Verantwortung. Und das kann, egal welchen Job, das kann jeder eigentlich.
Und das vergessen viele. Man wird ja angestellt, in der Regel aus einem oder beiden Gründen von zwei. Du hast die Aufgabe, deinen Vorgesetzten oder dem Chef oder der Chefin oder wem auch immer mehr Zeit zu schenken oder mehr Geld zu schenken. Das sind die zwei Dinge eigentlich, auf die es ankommt. Weil für andere Dinge stellt man nicht Leute ein.
Ja, und selbst ein Ingenieur, der jetzt nicht direkt aktiv an einem der beiden mit drin ist, der spart Zeit von einem, sagen wir mal, Mitgründer, der eigentlich sonst Ingenieur wäre, und der bringt mehr Geld, indem er coole Dinge erfindet, Patente bringt, die dann in Zukunft Dinge machen. Und da wirklich diese eigene Brille aufsetzen, wie kann ich an dieser Zeit- und Geldschraube drehen? Das ist auch der Trick für Gehaltserhöhung.
Inwiefern genau?
Wenn man seinem Vorgesetzten genau zeigt, wie man ihm mehr Zeit oder mehr Geld verschaffen kann und das dann auch erfüllt, dann sind die meisten Vorgesetzten auch bereit, dafür mehr Gehalt zu zahlen.
Ja, ein solider Punkt.
Ja, das heißt, man wird nicht nur nicht gekündigt, sondern man verdient sogar mehr Geld und man ist in der Regel sogar glücklicher, weil dann auch besseres Feedback kommt und man nicht in so einer Nörgel-Opfer-Schleife ist.
Du hattest vorhin angesprochen, eine Sache, die ich eigentlich ganz lustig finde oder verrückt finde, dass man eigentlich als Arbeitgeber, wenn jemand jemanden kündigt, nicht den wahren Grund angeben kann, slash darf, slash soll, weil man gleich, sollte etwas nicht ganz konform sein, sich irgendwas strafbar macht quasi oder angreifbar ist.
Ja, genau, kommt gleich das Arbeitsgericht. Ja.
Was eigentlich verrückt ist, dass man das Mitarbeiter dann quasi nicht erfährt. Du hast 3 Monate nichts gemacht hier.
Ja, ist auch bei Bewerbungsgesprächen,
ja,
oder bei Bewerbung an sich das Gleiche. Wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Bewerbung komplett viele Rechtschreibfehler reinballert oder so, dann zu sagen, hey, wir konnten dich nicht einstellen, weil deine Qualität nicht ausgereicht hat und die andere Person dann eine Karte zieht von wegen, ja, ich bin nicht muttersprachlich oder so, dann wird man direkt hops genommen. Mhm. Hops genommen heißt negativ für Arbeitgeber.
Kannst du kurz hops definieren?
Ja, und wenn man da einfach wirklich einfach die Brille aufsetzen, wie kann ich die richtige Person für den richtigen Job sein, ist für sehr, sehr viele Dinge die Lösung. Auch wenn man sagt, was ja auch bei ganz vielen Thema ist in Jobs, ist, der Beruf ist an sich eigentlich okay und das Geld ist eigentlich auch okay, aber es fehlt so Entwicklung und Anerkennung. Das sind so die zwei großen Soft-Dinger, die manchmal mit drin sind. Ja, auch hier einfach mal überlegen, hey, was kann ich denn noch mehr tun, das ansprechen, und meistens geht da was.
Ja, und das ist eben auch die umgedrehte Frage, die man sich dann stellen darf. Nicht nur erledige ich den Job richtig, sondern welchen Job soll diese Position für mich eigentlich machen? Also die Tatsache, dass ich mich hier einstellen lasse und hier Tag für Tag hingehe und bestimmten Aufgaben mache und dafür einen bestimmten Lohn kriege, was soll mir das eigentlich geben? Will ich hier groß Cash machen? Will ich hier eigentlich nur ein bisschen Zeit absitzen, ein bisschen abcashen oder den Rest der Zeit chillen? Will ich dort einfach mit Leuten abhängen? Will ich einen großen Impact tun mit meiner Arbeit? Und ich glaube, darüber denken viele Leute auch nicht nach. Und diejenigen, die es tun, entweder wechseln sie das Unternehmen halt in eins, auf das sie wirklich Bock haben, wo sie hinter der Mission stehen, oder wo sie den Unternehmer dahinter sehr respektieren und feiern, oder sie machen sich halt selbstständig, weil man es dann halt in der Hand hat.
Wir hätten das Thema definitiv vor Autos ansprechen sollen, weil ich glaube, dann wären viel mehr Leute dran geblieben. Aber insoweit haben die nur die Insider jetzt diese Infos. Und richtig angewendet ist das schon sehr, sehr wertvoll.
Yes. Ich habe ein Zitat gehört, vielleicht hast du es auch gehört, war ein Podcast, den du mir empfohlen hast, den ich jetzt auch mal in den Raum stelle. Und zwar, get rich by enjoying to be poor. Also, es ist oder nochmal kurz zusammengefasst und erweitert und übersetzt. Reich zu werden ist leichter, wenn du es genießt, arm zu sein.
Mhm.
Fand ich ein spannendes Zitat, weil ich mir gedacht habe, ist schon vieles dran. Also es ist hilfreicher, erst ein gewisses Happiness-Level in seinem geringverdienenden und normalverdienenden, was auch immer das für einen ist, Zustand zu gewinnen, Also zu sagen, hey, auch als Student jetzt mit ein paar hundert Euro im Monat, weiß ich, wie ich Fun haben kann, keine Ahnung. Ich gehe halt dann nicht in eine Fancy Bar, sondern in eine kleine Kneipe. Ich hole mir vielleicht nicht ein Bier dort, sondern am Kiosk oder sowas, wo es günstiger ist. Ich radel halt statt U-Bahn nehmen oder sowas. Ich kann trotzdem Freunde treffen, ich kann trotzdem machen, ich kann trotzdem Hobby haben oder sowas. Und dann darauf aufzubauen, also nicht zu sagen, boah, ich kann ja nichts machen, weil ich kein Geld habe, und dann zu sagen, jetzt muss ich deswegen Geld verdienen. Stattdessen zu sagen, hey, ich kann mir jetzt ein gutes Leben schaffen. Ich kann den finanziellen Status, wo ich jetzt gerade bin, komplett genießen und Maßnahmen ergreifen, um mehr zu verdienen. Was hältst du davon? Werde reich, indem du genießt, arm zu sein.
Ja, ist so ein bisschen der Gegensatz von, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner.
Ja.
Ich glaube auch, wenn man es schafft, arm zufrieden zu sein, dann schaffst du es auch, reich zufrieden zu sein.
Ja.
Falls nicht, dann wirst du auch reich immer unzufrieden sein.
Genau, das ist ja immer so dieser Spruch, Geld allein macht mich glücklich. Yes, macht da vieles nicer und geiler und einfacher. Ja. Und glücklich sein ist halt, bewegt sich halt auf einem anderen Strang. Entweder du bist happy mit dem, was du hast, oder nicht.
Mhm. Und ist halt auch nicht so eine needy, nennt man das. Man ist nicht so gierig, alles anzuziehen, sondern wenn man arm ist und relativ zufrieden, dann können ja trotzdem Chancen kommen, die man dann entspannt annimmt. Im Gegensatz dazu, wenn man arm ist und sehr unzufrieden ist, sofort was ändern muss, dann ist man sehr hektisch, sehr schnell und macht wahrscheinlich irgendwelche dummen Fehler oder verschreckt andere und verschreckt das Geld am Ende des Tages auch. Deswegen, ja, kann was dran sein. Ist halt wieder die Frage, was ist arm, ne? Ist auch wieder Definitionsfrage.
Ja.
Aber an sich, ja, why not?
Cool. Was hast du noch mit dabei?
Ich habe auch noch ein Zitat, und zwar passend auch zu deinem Travel-Thema. Auf Englisch heißt das, Rest is Trust. Bedeutet, Entspannung ist Vertrauen. Weil ich merke das bei mir. Ich habe immer so 100 offene Tabs im Kopf, so was noch erledigt werden muss. Und auch wenn ich mal irgendwo unterwegs bin oder sollte ich auch mal einen Urlaub buchen oder sowas, dann ist es keine Entspannung, sondern es ist einfach nur ein anderer Ort. Aber es ist trotzdem alles in der gleichen Dynamik, die Gedankenströme. Das, was wirklich Entspannung ist, ist so ein bisschen Vertrauen und den Druck rausnehmen, sodass schon alles Sinn ergibt. Also so hart es klingt, alles kontrollieren kann man ja sowieso nicht. Es kann ja auch sein, dass jeden Moment hier ein Meteor einschlägt oder so. Keine Ahnung, hoffe nicht. Wobei wäre auch irgendwo interessant, aber es könnte halt sein, ne?
Wäre auch irgendwo interessant.
So, mal von den eher negativen Dingen. Es kann aber auch sein, dass man eigentlich sehr gut auf dem Weg ist und dass eigentlich schon alles gut wird und dass mehr Druck und Drama das ganze Ding nur schlechter macht. Und insofern einfach mal ein bisschen chillen. Und chillen ist halt Vertrauen. So, das hilft mir sehr. Vor allem, wenn man selbstständig ist, wenn es halt, so als Selbstständiger ist es halt faktisch nicht möglich, alles erledigt zu haben. Das gibt geht immer nicht. Was zu tun. Es ist immer was zu tun. Und selbst wenn du mal für eine Sekunde kurz fertig bist, entweder kommt dann eine neue E-Mail, ein neuer Auftrag, oder du merkst, ich kann ja noch mehr Akquise machen, oder ich kann mir ja hier noch mehr Mühe geben, oder ich kann mal wieder ein neues Video aufnehmen. Es ist ja nicht perfekt erledigbar. Daran darf man sich einfach gewöhnen. Gehört dann einfach dazu.
Also so die Einstellung, Erschöpfung entsteht nicht dadurch, dass ich zu viel tue, sondern dass ich quasi am dauernd rattern bin, auch wenn ich gerade nichts tatsächlich aktiv tue. Und Trust, also Vertrauen da drin ist, wenn man abschaltet, zu sagen, wird schon, ich habe Geduld. Und dadurch kommt die tatsächliche Entspannung rein. Meinst du es so?
Ja. Ja. So vor allem auch für alle, die vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit wechseln. Als Angestellter kriegt man das meistens ganz cool hin, dass man so Freitagmittags seine Checkliste bearbeitet hat und dann so von 12 bis 15 Uhr, wenn man noch Zeit absitzen muss, eigentlich nur noch Kaffeekränzchen macht. So manche, jetzt nicht alle. Und dieser Gedanke in der Selbstständigkeit, dass wirklich mal diese Liste abgehakt und leer ist, die habe ich noch nie erlebt.
Das merke ich auch mal bei den Leuten, die starten in die Selbstständigkeit. So am Anfang ist das viel lernt, viel Neues, aufregend. Dann kommt der erste Kunde, geil. Und dann kommen so die nächsten. Und wenn sie dann halt entweder in die Teil- oder volle Selbstständigkeit übergehen, dass das dann so ein bisschen einsetzt. So, ich habe hier die ganze Zeit was zu tun. Ja und nein. Klar, die To-Do-Liste de facto endet nicht. Aber du bist halt jetzt der Meister oder die Meisterin, die sagen muss, das passt nicht mehr. Jetzt mache ich mal einen Vormittag frei und morgen gebe ich Gas. Heute habe ich am Samstag Bock zu arbeiten, dafür am Sonntag absolut nichts. Vielleicht Montag auch früher Schluss, aber Dienstag Vollgas. Muss halt selbst tarieren dann. Und das ist halt die Qual der Wahl. Aber es ist halt eine Freiheit, die besser ist, als sie nicht zu haben.
Ja. Ich muss gerade an den Vergleich denken, das ist so ein bisschen wie ein Buffet. So, man kann sich halt auch gnadenlos überfressen. Und dann kriegst du richtig Bauchschmerzen und hast du gar keinen Bock mehr. Oder du isst dich einfach entspannt satt, vielleicht noch ein bisschen mehr, noch so 2-3 Desserts rein und dann ist gut, dann reicht das für heute. Also wahrscheinlich Selbstständigkeit ist wie ein Buffet, ich weiß nicht, ob das so ein guter Vergleich ist, aber es geht in die Richtung auf jeden Fall.
Ja, was sagt jetzt die eigene Buffet-Strategie über eine Selbstständigkeit aus? Also ich bin eher so der Typ, ich gehe dann hin und ich nehme mir so mehrere kleine Portionen von verschiedenen Dingen, um mal hier zu probieren, da zu probieren, da zu probieren. Aber ich weiß halt, ich fühle mich schnell voll. Mhm. Deswegen nehme ich nur so ein bisschen. Was ist das in der Selbstständigkeit?
Pareto-Prinzip?
Pareto-Prinzip.
Genau. Einfach nur das Pareto-Prinzip. Meine Buffet-Strategie ist, wir lassen die Kohlenhydrate weg. Keine Nudeln, Reis und Kartoffeln, sondern essen nur Fleisch und Desserts. Was wäre das in der Selbstständigkeit? Du gibst einfach diesen ganzen Marketing-Kram an irgendeinen Geschäftspartner ab und du holst dir das Desserts, die Sales.
Genau, Spezialisierung, wie der Adler auf sein eigenes Element.
Ja, schon ein bisschen. Ja, wird die neueste Werbekampagne. Die Buffet-Strategie. Wie ich mit dieser Buffet-Strategie meine Selbstständigkeit revolutioniert habe. Geil. Hast du noch was?
Genau, ich habe noch ein Thema. Und zwar das Thema Identität hat mich beschäftigt. Wie bin ich da ursprünglich drauf gekommen? Ich glaube, das hört man immer wieder so, dass es nicht darum geht, was du tust, wobei es schon darum geht, aber es geht darum, wer als wer du dich siehst, sage ich jetzt mal. Weil wenn du was wird zum Beispiel passen, was war eine Situation, die ich hatte? Ja, vielleicht komisches Thema, aber meine Partnerin und ich, wir wollten mal in die Kirche gehen. Und wir hatten das schon seit ein paar Wochen vor, so am Sonntag mal in den Gottesdienst gehen. Und wir haben es aber immer wieder aufgeschoben, weil dann war es immer so, jetzt Film oder jetzt Pizza oder halt Sonntag ist so ein guter Chilltag. Und es war Sommer,
keine Ahnung. 11 Uhr, Brunch-Termin.
Genau.
Oder du weißt.
Genau. Und dann hatte sie aber tatsächlich einen rausgesucht, wo das mal abends war und nicht vormittags, weil, okay, Sonntag vormittags wird's dann halt nicht. Aber dann gab es hier abends eben einen. Und dann waren wir schon wieder kurz davor, so das nicht zu tun, weil es war gerade schon gemütlich auf der Couch. Und sie hat schon so, du kennst jetzt so die Fragen, wenn jemand die Fragen stellt und du weißt schon, was die Person, worauf die hinaus will. Und sie so, schaffen wir das überhaupt noch? Und ich habe halt in dem Moment gedacht, nee, solche Leute sind wir nicht. Wir sind nicht die, die dann halt aufschieben, wenn es um wichtige Sachen geht. So wenn, keine Ahnung, ob wir jetzt diesen Kurs machen oder jenen Kurs machen oder jetzt mal noch eine Runde spazieren geht, aber nee, ist nicht so entscheidend. Aber das fand ich jetzt so ein Big Mover, also eine Sache, die viel ausmacht. Und dann habe ich halt mich so darauf berufen, innerlich, nee, ich bin nicht jemand, der das aufschiebt. Und dann halt, okay, Hintern hoch und sind wir gegangen. Und das Thema Identität spielt halt eine große Rolle. Und das hat mich halt so zum Denken gebracht, beziehungsweise ich habe mich auch schon damit vormit beschäftigt, wie ich zunehmend mehr Perspektiven einnehme, von denen ich vermute, dass sie zu den Entwicklungen führen, die ich mir wünsche.
Nochmal simpler, bitte.
Sehr gerne. Die ideale Version deiner selbst, die all die Dinge richtig macht oder die sie so macht, sodass du ein Leben hast, auf das du Bock hast oder noch mehr Bock hast. Was würde diese Person tun? Diese Version deiner selbst.
Verstehe.
Und ich habe da 4 Fragen gefunden, die ich da ganz hilfreich finde. Und zwar, wir haben ja so einen Status quo. Ich heute und dann ich in, was weiß ich, wie viel Zeit? Eine Woche, einen Monat, einem Jahr, 10 Jahre, 20 Jahre. Und ich kann mir dann die Frage stellen, welche Angewohnheiten führen dazu? Und das sind 2 Etappen. Etappe 1 ist zu schauen, wie komme ich hierher eigentlich? Und das ist, welche Angewohnheiten haben dafür gesorgt, dass ich jetzt da bin, wo ich bin? Bei manchen Leuten ist da, wo sie sind, vielleicht schlechter, als es mal in der Vergangenheit war oder besser, als es in der Vergangenheit war. Aber so oder so haben Angewohnheiten Handlungen und Entscheidungen, die immer wieder vorkommen und fast automatisiert gemacht werden. Hey, wenn ich aufstehe, mache ich das und das. Oder wenn mich jemand fragt, ob ich rausgehen, saufen will, mache ich das und das. Oder wenn ich ein Buch lesen will und mir das vornehme, mache ich das und das. Ob es jetzt eben das Tun oder Nicht-Tun ist. Dann haben wir Angewohnheiten. Also Frage Nummer 1, welche Angewohnheiten haben mich hierher gebracht? Frage Nummer 2, welche Angewohnheiten habe ich abgelegt, um hierhin, wo ich jetzt bin, zu kommen? Also ich habe es zum Beispiel letztens mit unseren fortgeschrittenen Runde von Copywritern in der Flagship Mastermind durchgegangen. Und das sind ja auch alles Leute, die haben schon einige tausend Euro oder zehntausende Euro umgesetzt mit Copywriting und wollen jetzt eben den nächsten Schritt gehen. Das heißt, sie mussten ja schon neue Angewohnheiten aufnehmen, um dahin zu kommen, und neue Gewohnheiten oder alte Gewohnheiten ablegen, um dahin zu kommen. So, und das mal aufzuschreiben, finde ich eine geile Übung. 2. Etappe ist dann eben, sich auf die Zukunft mal zu fokussieren und zu sagen, diese Version meiner selbst, die Dinge hat, die ich haben möchte, die Lebensumstände hat, die ich gerne hätte, die Beziehungen so handhaben, wie ich sie gerne idealerweise handhaben würde. Welche Angewohnheiten hat diese Version meiner selbst, dieser Max, dieser Zukunftsmax oder wie auch immer man sie dann für sich nennt? Und auch andererseits, welche Angewohnheiten hat diese Version meiner selbst abgelegt? Also was habe ich jetzt noch für Angewohnheiten, die diese Version dann schon abgelegt hat, um dahin zu kommen? Macht das so Sinn? So, das fand ich eine coole Übung, um neue Perspektiven zu kriegen. Du hast gestern, wir waren gestern bei einem Vino hier in einer nicht disclosed Location, weil du sie als Secret Spot für dich behalten möchtest. Also das ist die Number One Rooftop Bar hier in Düsseldorf.
Die verraten wir nur in der Flagship Mastermind.
Genau, nächstes Treffen dort. Und das war, vielleicht willst du es kurz ausführen, der Unterschied zwischen der Frage, was soll ich tun, versus was soll ich nicht tun. Erinnerst du dich dran? What to do versus not, what not to do. Die fand ich ganz gut und die bindet da eigentlich ganz gut an.
Ich sehe den Übergang noch nicht ganz. Was meinst du
da? Naja, Angewohnheit, also häufig stellen wir uns nur die Frage, okay, was muss ich tun, um das und das Ziel zu erreichen? Aber selten die Frage, hey, was sollte ich nicht tun, wenn ich dieses Ziel erreichen möchte?
Ja, verstehe. Das Ding ist, wir wissen halt manchmal gar nicht, was man überhaupt tun kann.
Ja.
Also es ist halt manchmal eine Blackbox. Es hat mir jemand gesagt, vor 2 Jahren oder so, was jetzt heute unsere Aufgaben sind, das hätte ich halt nicht gecheckt. So, wusste ich halt nicht. Deswegen diesen Gedanken, das wird ja auch für die nächsten 2 Jahre wieder so sein. Hoffe ich und vermute ich, glaube ich. Und weil man es halt nicht vorhersehen kann, ist dann so ein bisschen zu schauen, hey, was soll ich einfach nicht tun? Was sind Dinge, die man nicht tun soll? Das sind einmal Dinge, wo man sieht, dass sie keinen Sinn machen. Beispiel, wenn man ein Jahr bei Instagram postet, man hat 0 Likes, sondern ist das ein klares Indiz, man soll es halt einfach sein lassen.
Zumindest auf die Art und Weise nicht weitermachen.
Ja, genau. Also braucht auf jeden Fall was Neues. Oder das können auch verschiedene andere Dinge sein. Wenn man jetzt seit einem Jahr den Gedanken hat, sich selbstständig zu machen und man hat es immer noch nicht gemacht, so dann lass es sein. Das ist ein dummer Gedankengang. So, fang einfach an. Und weil das sehr schwierig ist zu sehen, einfach mal zu schauen, hey, was soll ich denn nicht mehr machen? Weil das ist recht simpel. Weil wenn man jetzt sagt, schreib dir mal auf, was sind Dinge, die du sehr, sehr gerne machst. So, dann kommen da wahrscheinlich so 3 bis 5 Punkte raus, bei den meisten, vielleicht mal 7 oder so. Wenn man jetzt aber sagt, schreib dir mal auf, worauf hast denn du gar keinen Bock, was sollst du denn gar nicht mehr tun, dann kriegt man sehr schnell einen DIN A4-Blatt voll. Mit solchen Leuten will ich nicht mehr telefonieren, das will ich nicht mehr machen, das will ich nicht mehr machen, das will ich nicht mehr machen. Das heißt, es ist einmal einfacher zu sehen, worauf man keinen Bock hat. Und das lässt halt auch Spielraum auf, für dass sich neue Dinge ergeben können, die man noch gar nicht so vorhersehen kann. Das ist so das, was ich da rein interpretiere.
Yes. Noch was dazu? What to do and what not to do.
Ja.
Und mal mit dem Negativen starten. und dann schauen, was ist so das Gegenteil zum Negativen.
Das ist ja auch sehr, sehr schwer zu wissen, was will man denn eigentlich haben? So, woher weiß man, dass man einen Helikopter haben will? Es ist halt leichter zu wissen, ich habe keinen Bock mehr mit dem Fahrrad durch den Regen zu fahren.
Deswegen Helikopter.
Oh, warte, da habe ich sogar die passende Reaktion hier. Guck mal, wenn ich jetzt so mit dem Fahrrad hier fahre, habe ich halt gar keinen Bock mehr drauf. Das weiß ich halt.
Boah.
Aber wenn ich ein Heli habe, dann könnte ich halt einfach den hier machen.
Ja, jetzt. Wunderbar. Die grafische Geschichte
tatsächlich. Um das Ganze nochmal hier substanziell zu unterstreichen.
Ja, cool. Also heute deutlich philosophischere Episode als sonst, aber es ist auch Oktober, es ist Herbst, das ist mal eine Zeit für Reflexion, um auszumisten, um neue Anfänge vorzubereiten.
Was glaubst du, wie viele sind hier Prozent bis zum Ende dran geblieben? Ich sag 5.
Ja, bist du.
Also und wenn du wirklich bis zum Ende durchgehalten hast, dann ist das ein klares Zeichen, du bist für ein Copywriting MBA gemacht. Guck mal in der Beschreibung oder in der was weiß ich, irgendwo hier ist ein Link, lass uns mal telefonieren und dann gucken wir mal bei dir, wo bei dir die Reise hingehen darf.
Genau. Alright, Freunde. Haut rein, ciao.
Tschö.